Es ist Dienstag und wir haben wieder mal unterdessen, ich bin hier nicht allein im Radio, sondern
ja, ich bin ja wieder da und ich fühle mich wieder so schlecht, weil du hast mich schon wieder gefesselt. Also diesmal hat er ja keine Kabelbinder genommen, sondern so komische Handschellen, die so gepolstert sind. Geht eigentlich, naja.
Ja, ich sollte mir irgendwann mal den Schlüssel wegnehmen, bevor ich mir alles irgendwo ankette, aber wir haben jetzt erstmal unterdessen. Mhm. Da haben wir ein bisschen was vorbereitet.
Ja, mehr als ein bisschen was, oder? Das ist ja. Schon, also, wenn ich das hier sehe, das ist ja wirklich, also das ist alles dabei. Da ist also der tolle Typ aus der Schweiz, die Albert Jörimer, den mag ich sehr. Ich mag Claudia Koch sehr. Sie ist die Sprecherin der Landeselternvertretung und sie hat auch damals beim HSF Ilmenau, das älteste Studentenradio Deutschlands, hat sie mitgemacht. Also sie ist auch eine Radiofrau, eine Übersetzerin und engagiert sich. Hat damals angefangen, als ihre Kinder noch in der Schule waren und jetzt ist sie immer noch dabei, weil sie nicht ablassen kann von dem Thema Bildung. Und was so schief läuft, was vielleicht auch ganz gut läuft in Thüringen, das werden wir mit ihr besprechen, mit Claudia Koch, der Sprecherin der Landeselternvertretung.
Dann haben wir noch einen Hinweis von Ulrich aus unserer Jazz-Redaktion. Ah. Der hat ein Interview geführt zu zwei Jazz-Konzerten, die nächste Woche sind. Aber dazu ist so ein bisschen angeteasert, jetzt noch nicht alles erzählen.
Aber Jazz, hörst du Jazz?
Ab und zu mal, jetzt so Free Jazz ist jetzt nicht so ganz meins, das ist so ein bisschen was für Spezialisten, aber ab und zu mal ein bisschen reinhören, finde ich dann doch schon interessant.
Ja, interessant, das kann alles sein, alles klar.
Ja. Und dann hat uns der Kollege Reino, der macht ja gerne was mit Wissenschaften, von hier mit der FH und der Uni, ja, ist nicht für jeden was, vor allem nicht so früh am Morgen oder wenn ihr es jetzt in der Wiederholung hört, am späten Abend ist ja, da wird man eher den Kopf ausmachen, aber ich finde, Reino macht das immer, bereitet das immer ganz gut auf und da gibt es jetzt, fängt genau heute, für euch, wenn ihr es in der Wiederholung hört, gleich ein bisschen zu spät an, aber wenn ihr noch sagt so, es ist gerade mal 18 Uhr in der Wiederholung, da könnte ich nochmal losgehen, dann fängt Ihnen heute die Vorlesungsreihe der FH und Universität Erfurt zusammen an.
Worum geht's da?
Nachhaltigkeit. Also
Nachhaltigkeit.
Brandaktuelles Thema.
Kontext, absolut ein nachhaltiges Thema, Nachhaltigkeit. Das in Erfurt, FH und Uni arbeiten zusammen. Da bin ich ja sehr gespannt drauf.
Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Musik vorbereitet. Aber wir hören erstmal noch ein bisschen das Lied zu Ende an. Ich finde es immer...
Ja, findest du?
Ja, also vor allem das Trommelsolo am Ende finde ich immer ganz schön zum Anhören.
Es gibt ja Leute, es spaltet ja die Menschheit, die radiofreie Menschheit. Die einen sagen, da ist getrommelt, ich kann es nicht mehr hören. Ist aber natürlich geil. Und andere sagen, wenn es getrommelt kommt, dann weiß ich, der Tag geht los oder endet, je nachdem.
Also man muss ja Schlagzeuger mal zugute halten. Die sind immer im Hintergrund, da können wir mal so ein bisschen... die bei der Musik in den Vordergrund drücken.
Machen wir.
So das machen wir.
Schönen guten Morgen, guten Tag.
Guten Morgen. Derselben Energie gehen wir jetzt weiter. Wie beim letzten Mal habe ich mal so ein bisschen was Ausgefalleneres mitgebracht. Aha. Und vor allen Dingen, wenn man sich das Lied auf YouTube anhört, gibt es dazu ein sehr interessantes Musikvideo. Also wer schon immer mal die Idee hatte, man könnte mal ein Musikvideo machen, aber man hat kein Talent dafür. Wenn man sich das Musikvideo anschaut, ist so ein bisschen, die Leute hatten Greenscreen und Zugang zu Windows Movie Maker. Also es ist 10 Jahre alt, aber es hat so ein bisschen amateurhaften Charme, aber wie ich immer sage, bei uns, aber ich würde sagen immer, Amateur kommt vom Lateinischen für Lieben.
Der Amateur ist der Liebhaber,
Das sind jemanden, die aus Leidenschaft, aus Liebe
absolut,
tun.
Absolut, finde ich gut.
Und da können wir jetzt mal...
Da hören wir uns das Video mal an.
Ich hoffe, wir hören das Video nicht nur an, sondern auch die Musik. Und das ist Flyers von Bradio.
is need 遺跡を閉じて個性を磨け結界悩やむなんだよまた一つ消去頭から結まぶそれが我がエンタメイだている無我夢中になれるものが欲しい不甲斐ない日出てないなんて可愛くないねコンプレックスは勝手にとってオリジナリティ
So kann man doch mal in den Tag starten,
nicht wahr? Absolut, das war toll. Welche Sprache war das?
Das ist japanisch. Also es war eine japanische Band und das ist eigentlich ein Intro aus einer Serie, was aber
Anime,
da passt das Intro aber nicht gerade zum Inhalt der Serie, deswegen ist es so ein bisschen stimmungstechnisch so ein bisschen, ja, in der Serie geht es mehr um traurige Themen und das Intro ist eher so ein... kommt mal wieder zurück, wir haben schöne Musik am Anfang.
Ja, es ist wie bei Radio Frei, traurige Themen und schöne Musik. Also
hoffentlich wird es heute nicht zu traurig.
Ja, kommt ja drauf an, was du gibst hier, was gibst du uns?
Also ja, ich habe mal vorhin nochmal im Internet nachgeschaut.
Ach, dieses Internet.
Ja, das ist erstaunlich.
Wo der KI-Agent dir sagt, was du zu wissen hast.
Das sollten wir doch nicht sagen.
Wieso? Ach so, nein, ich sag ja nur. Also mit Google, ich habe mal was gegoogelt und jetzt kommt erstmal die KI und sagt, Moment, ich entscheide, was ich google für dich. Ja, das kannst du dann...
Es wird immer weniger selbstbestimmt, aber ich habe mal nachgeschaut, weil der heutige Tag ist sogar historisch sehr entscheidend. Denn ich habe mal...
Wieso?
Denn ich habe mal nachgeschaut... 1066, also wir gehen jetzt mal ganz weit zurück.
Redest du vom Jahr?
1066 nach Christus, aber nicht vor Christus. Wir bleiben noch in christlicher Zeit.
Ja.
Da endet die Schlacht bei Hastings in England, Südengland.
Was hat das mit uns zu tun?
Nicht so viel, es sei denn, man ist ein großer Freund der britischen königlichen Familie.
Ah.
Denn da hat der... Jetzt müssen wir mal zurückrechnen, wie viele Generationen und dann ein paar Uhr dazu machen, von jetzigem König Charles Herrschaft über den englischen Thron erlangt. Wilhelm der Eroberer.
Und das war Alemanne, oder was?
Das waren Normanner.
Ein Normanne.
Das ist eigentlich, der kommt ja aus der Normandie.
Ach, ein Franzose praktisch.
Nicht ganz, das ist das Interessante. Die Normannen waren eingefranzösisches Adelsvolk, die aber eigentlich Wikinger waren, die sich das Land gegeben haben, weil der französische König sagte, Leute, könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit nach Paris reinzusegeln. Ich gebe euch einfach mal das Land. Da können die sich da selbst drum kümmern.
Ach so.
Und die Nachfahren von diesen Norwegern, Schweden, Dänen, die haben dann, sind dann die Grafen, Fürsten geworden. Und der Nachkomme davon, Wilhelm der Eroberer, der davor Wilhelm der Bastard hieß.
Wirklich, Wilhelm der Bastard.
Das war sein inoffizieller Titel davor, hat den englischen, sagen wir mal, halbenglischen, was war dann eigentlich auch wieder ein Wikingerkönig von England, besiegt. Das war dann nur das Problem, er war gleichzeitig Fürst der Normandie, also dem französischen König unterstellt. Und gleichzeitig noch englischer König.
Ah, also praktisch eine Doppelfunktion.
Ja, und das war so die Reaktion, und dann hat als Reaktion darauf gehabt, dass die englischen Könige in Frankreich Land hatten.
Ach so.
Es gab Zeiten, da ging das englische Königreich von Schottland im Norden bis nach Spanien im Süden runter. Das war so ein bisschen
ganz wilde Zeit. Das war schon ein richtiges Empire und jetzt sind sie fast in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, fast.
Und vor kurzem war das wieder jedenfalls das Thema wieder in den Nachrichten, weil die Franzosen haben einen Wandteppich, wo die ganze Schlacht dargestellt wurde, den Wandteppich von Bayeux. Der ist 59 Meter lang.
Was?
Und zeigt in 68 Bildern den Anfang mit dem König von England, der damals regiert hat, Harald II., bis die Krönung von Wilhelm dem Eroberer.
Das heißt, unterschiedliche Reels, aber eingestickt auf Wandteppichen.
Also mittelalterliche Teppich bis heute erhalten und davon haben sie ein Stück von diesem Wandteppich nach England gegeben.
Ach, nur ein Stück?
Ja, weil den Rest hatten die Engländer schon.
Ach so, alles klar.
Und den haben sie jetzt so teilweise zurückgegeben, weil der ist über Jahrhunderte ein bisschen...
Macht, ich sag im Weltraum
Macht. Macht nichts. Dann gehen wir ein bisschen weiter in der Geschichte weiter. Also 1793... Da begann der Prozess gegen die Witwe KP. Könntest du ungefähr sagen, wer das sein könnte?
Witwe was?
KP.
Keine Ahnung.
Das ist Marie Antoinette.
Ach, die.
Da begann heute um 1793 der Prozess gegen sie, gegen Hochverrat, weil sie ja mit ihrem Ehemann und ihren Kindern aus Frankreich während der französischen Revolution ins Ausland fliehen wollten. Da wurden sie abgefangen und wegen Hochverrat angeklagt und sie wurde dann später, wie ihr Ehemann auch, enthauptet. Also ist nicht ganz so gut ausgegangen für die Frau. Dann haben wir jetzt, das ist wieder Thüringer Bezug, heute um, sagen wir mal, 220 Jahre zurück, war die Schlacht bei Jena und Auerstedt ging zu Ende.
Also, ich erinnere mich,
manche waren noch dabei, wenn man ein bisschen in der Stadt rumsieht. Aber da war jetzt wirklich offiziell Ende der Doppelschlacht.
Also jener Auerstedt, was also hartes Gemetzel war,
ich war mal bei einer Nachstellung davon. Das war halt auch im Oktober, wie heute, ein bisschen neblig, regnerisch. Und das war auf dem Feld. Keiner hatte wirklich Lust, da zu sein.
Jetzt bin ich verwirrt. Also zum einen bin ich sowieso verwirrt über Leute, die so Schlachten nachstellen, gerade in Amerika, den Bürgerkrieg, wo ich denke, Leute, das ist da diese Metzelscheiße und dann ziehen die sich Uniformen an und spielen das nach. Das ist ja das eine. Also du da hingehst, wieso? Wer hat dich da hingeschleift?
Das waren meine Eltern, also das ist schon
mit denen muss ich
20 mal Jahre her oder so. War schon ein bisschen länger her. Und wenn man ist ja jetzt der Friedensnobelpreis wieder in aller Munde.
An Donald Trump gegangen.
Ach nee. Nee, das ist nicht ganz. Venezuela, Oppositionschefin.
Das muss für den eine Schmach gewesen sein, weißt du?
Also, die hatten ja ihn gewidmet.
Eine Frau und noch aus Venezuela. Der Trump muss sich dermaßen geärgert haben.
Also, naja, sie hat ihn ja indirekt ihm gewidmet. So als Großunterstützer, weil sie ja auch mal wollte, dass die Amis nach Venezuela kommen. Aber 1974 hat eine wirklich bedeutende Person den Friedensnobelpreis bekommen, und zwar Martin Luther King Jr. Hat den Friedensnobelpreis bekommen, auch wenn er zu der Zeit in Amerika nicht ganz so beliebt war. Also es gab wirklich Leute, die sagen, ja, warum Friedensnobelpreis, ständig bei seinen Demonstrationen wird es gewalttätig, warum bekommt er den? Also zu seiner Zeit war
Gewalt
er nicht
durch Frieden. Nee, Frieden durch Gewalt, meine ich.
Ja, ein bisschen anders. Und wenn man jetzt ein bisschen in die kulturellere Schiene, nicht rein historisch geht, 1888 für alle Kinoliebhaber ein wirklich bedeutendes Datum, denn man sagt, am 14. Oktober 1888 hat Louis Le Prince den ersten Film aufgezeichnet, den es jemals auf der Welt gab, mit einer eigens von ihm selbst gebauten Kamera.
Wir reden von Bewegtbild. Aufgenommen mit Polaroid, mit Celluloid und dann irgendwie wiedergegeben.
Ja, das war jetzt nicht ein großer...
Wie heißt der Typ?
Louis Le Prince. Also Amerikaner, nicht Amerikaner, sondern Engländer und hat so einen paar sekündigen Film in einem Garten von seinen Freunden aufgenommen. Also es sind echt nicht viele Sekunden, aber es ist der offiziell erste Film, der jemals gedreht wurde.
Ich habe Probleme mit der Jahreszahl 1888, aber gut.
Damals konnten die ja noch nichts für die 8, deswegen...
Stimmt. Hätten sie... Aber naja, gut. Ja. Was gab es noch als ein Kalenderblatt? 14. Oktober, nicht schlecht.
Ja, reiß mal ab. Für Kinder ganz besonders. Winnie the Pooh ist heute im Jahr 1926 das erste Mal verlegt worden in London, das erste Mal.
26 gab es schon den Winnie Pooh.
Ist schon fast 100 Jahre her. So. Oh. Hat schon eine literarische Geschichte hinter sich, der gute Bär.
Oh, der kleine gelbe Bär,
Heinrich. Ja. Süß. Und wir kommen jetzt wieder zu Filmliebhabern. Aha. Heute vor, lass mich rechnen, 43 Jahren kam Blade Runner zum ersten Mal in Deutschland in die Kinos.
Von Kult. Das, so lange schon her. Das war ja so visuell lange, ja. Und die Geschichte, das war großes Science-Fiction-Kino.
Es ist auch heute immer noch. Alle Effekte sind praktische Effekte. Es ist ohne Bildbearbeitung, ohne Computer, ist alles praktische Effekte. Nur eigentlich kam der Film in Amerika schon am 25. Juni in die Kinos. 1982.
82.
Also da gab es noch so ein paar Monate dazwischen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass 4 Monate zwischen erster Premiere und Deutschland-Vorstellung kamen.
Ja, die haben doch in Ruhe synchronisiert, ne, alle.
Ja.
Also Blade Runner kann man sich jetzt noch angucken, grandioser Film, Science-Fiction-Klassiker.
Ich habe es auch noch auf DVD zu Hause, also
herrlich.
Ist ein bisschen lang der Film, also für Action-Freunde nicht immer ganz sowas, aber für Leute,
die DVD, das war Digital Versatile Disc.
Ja, also wenn man noch ein Laufwerk dafür hat, sollte man sich auf jeden Fall einen aufbewahren, die werden mit der Zeit selten. Aber wir haben auch noch historische Geburtstage zu feiern heute. Und zwar heute hätte Hannah Arendt Geburtstag gehabt, deutsche...
Ja.
Sie hätte jetzt sich nicht als Philosophin bezeichnet, sondern eher als politische Theoretikerin, wird aber gerne in der Philosophie unterrichtet.
Tolle Frau.
Und zwar in Linden wurde sie geboren. Das ist heute Hannover, war damals eine eigene Stadt, aber wurde dann eingemeindet.
Hannah Arendt, wie cool die auch war, die hat dann geraucht und gemacht.
Also es gibt auf YouTube immer noch
stark,
Bildaufnahmen von ihr, wo sie einfach rauchend im
philosophiert, aber es
im
ganz
Fernsehen starke Frau, sitzt und mit dem Moderator sich unterhält. Ist immer ganz cool anzusehen.
Also Schwarz-Weiß-Aufnahmen.
Schwarz-Weiß natürlich.
Ja, super, ja.
Und ganz besonders Kermit hat heute Geburtstag. Und er ist besonders, habe ich nochmal nachrecherchiert, er ist die einzige Puppe, die gleichzeitig in der Sesamstraße war und bei den Muppets. Das ist die einzige
Muppets-Show und Sesame Street waren zwei verschiedene
das
Sachen.
Das sind zwei verschiedene Sachen.
Ich dachte,
Sachen.
Dass die Muppets-Show auch immer mal Teil der Sesamstraße war.
Nee, das ist Kermit ist die einzige Figur, die in beiden aufgetaucht ist.
Wie nennt man das, wenn so in den Serien immer hin und her springt? Alles da, also Kermit der Frosch ist Sesamstraße und Muppets-Show.
Ja, der Erfinder ist ja der gleiche,
Jim Henson. Ja, naja, klar.
Und der hat halt die einzige Figur, die einfach in beiden aufgetaucht ist. Sonst ist immer getrennt. Und muss immer sagen, die Sesamstraße ist ja eigentlich pädagogisch sehr wertvoll, wenn man sich allein anguckt, wo die Sesamstraße überhaupt spielt. Aha. Das ist ja nicht so amerikanischer Vorort, da ist alles schön, da ist alles geordnet. Das ist ja eigentlich Innenstadt. Ah. Und das ist ja in Amerika so dieses ganze Inner City, da sind ja die ganzen Verbrechen, da sind die ganzen, naja, wenn man rassistisch ist, da leben die ganzen nicht weißen Menschen. Ja. Und das war eine bewusste Entscheidung damals, das nicht in einem sauberen Vorort zu spielen zu lassen.
Schönen, sauberen, clean Amerika, nee.
Sondern in der Innenstadt zu spielen, sondern die haben auch sehr früh in den 70ern, oder wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
So Loft, dann, okay.
Die haben schon in den 70er Jahren nicht weiße Schauspieler und Figuren mit reingebracht. Also es war für die Zeit immer noch revolutionär und es ist auch heute immer noch. Sehr deswegen gut. Ist es zurzeit in Amerika für die Sesamstraße nicht so toll unter der Trump-Regierung, weil die geben ja dem quasi dem Ausstrahlsender, dem PBS, dem Public Broadcasting Service, die machen das Ganze ja und denen wurden ja extrem die Mittel gekürzt.
Ah, also für die Sesamstraße spenden oder da können wir mit der Frosch spielen. Das war das Kalenderblatt vom 14. Oktober, ja.
Schöne also Auswahl, gefällt mir. Es hätte noch viel mehr gegeben, da habe ich mich so, vor allen Dingen bei den historischen Geburtstagen, da kann man sich ganze Listen durchschauen. Aber das muss man jetzt, es ist eher sowas für Historiker, die das wirklich gerne mögen. Und wir machen gleich weiter mit einem Schweizer Freund von uns, der jetzt immer Dienstag des Öfteren zuhört, weiß er, Albert Jürimann kommt gleich. Albert Jürimann.
Aber vorher machen wir einen Thüringer Freund, einen Erfurter Freund, einen Johannesstraßenfreund, nämlich mit Andreas Kubat von Northern Light. Ich freue mich, wenn er Deutsch singt und er sagt ja. Northern Light mit dem Stück ja. Danach Albert Jürimann mit seinem Kommentar aus neutraler Sicht.
Aus neutraler Sicht. Von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Mit der Freilassung der letzten israelischen Geiseln durch die Hamas endet ein Kapitel in der Geschichte des Nahen Ostens. Die ganze Welt freut sich über diese Zäsur, eine positive Entwicklung mitten im Meer der Katastrophen der letzten Zeit. Eine Portion zu viel Salz in der Suppe bildet die Tatsache, dass man der Lastwagenhupe einen Teil des Erfolges nicht absprechen kann, was in erster Linie auf der bedingungslosen Unterstützung der israelischen Kampagne zur Zertrümmerung des Gazastreifens zuzuschreiben ist, aber trotzdem. Wie auch immer. Nach den Freudenfeiern stellen sich die alten Fragen unter neuen Vorzeichen. Von einer Nachkriegsregelung im Gazastreifen und im Westjordanland kann im Moment die Rede nicht sein, da Israel die Besetzung des Westjordanlandes vorantreibt und im Moment auch auf den Gazastreifen schielt. Solange die israelische Bevölkerung die radikalen Jüdinnen nicht aus der Regierung wirft, ist keine Pause bei der Annexion zu erwarten. Im Gazastreifen bleibt für die Orthodoxen im Moment noch die Frage zu lösen, was man mit den Störefrieden den 2 Millionen dort ansässigen Palästinenserinnen machen kann. Diese Frage hatten wir schon einmal. Nach der Vertreibung von 750.000 Palästinenserinnen anlässlich der gewaltsamen Einrichtung des Staates Israel. Damals richtete man in bestimmten Zonen Palästinenserinnenlager ein, in welchen sich die Erinnerung an das große Unrecht über Jahrzehnte hinaus hielt, während die Palästinenserinnen selber zu einem Faustpfand der arabischen Politik wurden, aber in den neuen Dauerprovisorien in Jordanien, in Syrien und im Libanon auch immer wieder für Probleme sorgten. Aus Jordanien wurden sie vor 55 Jahren ganz vertrieben, nachdem sie Jordaniens Niederlage gegen Israel im Sechstagekrieg zum Anlass genommen hatten, einen Putschversuch gegen den jordanischen König durchzuführen. Die Geschichte der Flüchtlingslager im Libanon ist ebenfalls keine Erfolgsgeschichte. Sie gerieten unter die Räder des libanesischen Bürgerkriegs vor 40 Jahren und anschließend gerieten sie in den iranischen Einflussbereich unter der Hoheit der Hisbollah, während der libanesische Staat selber zunehmend nur noch in Einzelteilen funktionierte. Das überlieferte Konfliktpotenzial besteht auf jeden Fall in der gesamten Region fort und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Formierung neuer Widerstandsgruppen führen. Im Moment verfügen Israel und die USA über die absolute Technologiehoheit im militärischen Bereich, was die gesamte Palästinenserinnenbewegung in den letzten 2 Jahren zu spüren bekommen hat, einschließlich der Hilfskräfte im Iran. Nach dem Motto «Am Grunde der Moldau wandern die Steine, das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine» steht zu vermuten, dass sich die militärischen Gleichgewichte bei Gelegenheit wieder verlagern werden. Hier muss man aber Gegenkräfte zum Gespann USA-Israel anderswo suchen als im Iran. Russland und China haben im Moment andere Sorgen. Als Regionalfürst winkt der Erdopampel herüber. Man hat bisher aber noch nichts gehört davon, dass er das Gleichgewicht vor allem bei den aktuell schwachen Nachbarn Iran und Syrien nachhaltig zugunsten der Türkei zu verändern imstande ist. Die Vereinigten Staaten haben mit einiger Sicherheit auch zu diesem Thema eine Meinung und werden nicht zögern, dem Generalstab und dem Erdopampel diese auch vorzutragen, egal ob auf der Geige oder mit einem Dudelsack. Kaum einmal erwähnt werden die Potentaten von der arabischen Halbinsel. Insbesondere der Journalistenmörder Mohammed bin Salman erscheint als wahrer Friedensfürst, der obendrein mit der Familie Trump eine natürliche Alliierte gefunden zu haben scheint. Es ist naheliegend, dass man auch in dieser Beziehung ein paar Hintergedanken anstellt, ganz und gar ohne Ambitionen wie früher, als sich die saudischen Herrscher mit dem sinnlosen Verprassen ihrer Erdöleinnahmen begnügten, stelle ich mir die modernen Regierungen in den Golfstaaten und auf der arabischen Halbinsel denn doch auch nicht vor. Nicht gesprochen habe ich hier von Ägypten. Hier hat der Aufsichtsratsvorsitzende Abdel Fattah el-Sisi die Lage fest im Griff, nicht zuletzt dank der engen Zusammenarbeit mit bzw. bedingungslosen Unterstützung durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Am Sonntag traf sich beispielsweise besagter Herr el-Sisi mit dem Chef des Erdöl- und Erdgaskonzerns Apache Corporation, John Christman. Für Apache ist Ägypten vermehrt zum Schwergewicht geworden, da es seine Aktivitäten in der Nordsee bis Ende des Jahrzehntes einstellen will, da die britische Regierung dort mehr Geld von ausländischen Produzenten eintreiben will. Christman reist diesmal als Teil von Trumps Kometenschweif. Er war schon im Mai beim US-Ägyptischen Wirtschaftsforum in Kairo als hochrangiger Teilnehmer anwesend und erhielt zusammen mit der Chefin der US-Handelskammer Suzanne Clark einen Spezialtermin bei El-Sisi, bevor die anderen Teilnehmenden dazustießen. Mit anderen Worten, aus Sicht der USA ist Ägypten eine Bank. Da es El-Sisi gelungen ist, die islamisch-islamistische Muslimbrüderschaft zu unterdrücken oder in der einen oder anderen Form ins Tagesgeschäft einzubinden. Jedenfalls hört man davon praktisch nichts mehr. Das bedeutet nicht, dass sie sich aufgelöst hat, aber die besonders rückständigen Grundlagen des politischen Islam haben sich offenbar in den letzten Jahren stark abgeschwächt, nicht zuletzt dank der Entmachtung des Klerus in Saudi-Arabien durch den Journalistenmörder Bin Salman. Wie gesagt, am Grunde der Moldau wandern die Steine. Wenn wir gerade von Wasser sprechen, vom 12. bis am 16. Oktober findet in Kairo die 8. Wasserwoche statt, diesmal zum Thema innovative Lösungen für Klimaresilienz und Wassernachhaltigkeit. Während wir aus neutraler Sicht das Wasserthema für Ägypten nicht zuletzt im Hinblick auf den neuen Staudamm in Äthiopien betrachten würden, hat der Ägypter oder die Ägypterin hier einen breiteren Horizont, nämlich unterzeichnete die Ministerin für Lokalentwicklung und Umweltschutz Manal Awad mit dem slowakischen Umweltminister Tomas Taraba eine Absichtserklärung für die zukünftige Zusammenarbeit in verschiedenen Belangen des Umweltschutzes und des Klimawandels, unter anderem durch gemeinsame Workshops und den Austausch zwischen Forschungsinstitutionen. Daneben beherbergt Ägypten an die 120 Millionen Menschen und weist eine Migrationsrate von minus 0,3 Personen auf 1000 Bewohnende auf. Die Hälfte lebt in Städten, in Groß-Kairo allein etwa 20 Millionen Menschen. Der Alkoholgenuss pro Kopf liegt bei 14 Zentilitern pro Kopf, absoluter Alkohol, reiner Alkohol, und Jahr, wovon knapp ein Dezi auf Bier entfällt, knapp ein Dezi reiner Alkohol auf Bier entfällt. 51% der Männer rauchen, bei den Frauen sind es nur 3 Promille. Das Bruttoinlandprodukt steht bei knapp 2 Billionen US-Dollar, was pro Kopf gut 17.000 US-Dollar ergibt. Davon entfallen 87% auf den Inlandkonsum bei einem Importüberschuss von 7%. Die Industrieproduktion schrumpfte im Jahr 2024 um 2%. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,5% und 30% der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Die wichtigsten Handelspartner sind Saudi-Arabien, bei den Exporten die Türkei und Italien, bei den Importen China und Russland. Insgesamt verharrt die Region also im bekannten Zustand labiler Gleichgewichte. Ägypten grenzt nicht nur an Äthiopien, sondern auch an den Sudan und an Libyen, die ihrerseits jeweils Krisenherde mit einer spezifischen Dynamik sind. Im Sudan wurden 15 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen, die Hälfte der Bevölkerung ist unterernährt. Der Bürgerkrieg wütet wie seinerzeit im 30-jährigen Krieg in Deutschland oder im 10-jährigen Krieg in der Franche-Comté. Von Reisen nach Libyen wird ebenfalls abgeraten, obwohl das Land nach wie vor eine der beliebtesten Destinationen ist für Migrantinnen. Über die Zustände und Verhältnisse an der libyschen Küste sind schon zahlreiche Berichte verfasst worden. In Äthiopien feierte man im September Neujahr, und zwar Neujahr des Jahres 2018. Das geht zurück auf eine Berechnung, welche die katholische Kirche im Jahr 500 unserer Zeit neu anstellte, die aber von den Äthiopierinnen nicht berücksichtigt wurde. Aber die Mobiltelefonie, welche unter anderem auf physikalischen Zeitmessungen beruht, die in Zeiten weisen weit vor der Entstehung der Heiligen Schrift und die dementsprechend von allen evangelikalen Heulerinnen vermieden und verflucht werden müsste, diese Mobiltelefonie wird, wie in den Südstaaten der Vereinigten Staaten, auch in Äthiopien praktiziert. Das Land hat aber wichtigere Probleme als die Zeitmessung mit dem Dauerkonflikt mit Eritrea und den inneren Auseinandersetzungen. Hier erhofft sich die Regierung eine gewisse Beruhigung, wenn der Strom aus dem neuen Nilstaudamm zur Verbesserung der Infrastrukturen und zur Stärkung der Wirtschaft beizutragen beginnt. Apropos Strom. Zum ersten Mal seit langer Zeit stammt mehr Energie aus erneuerbaren Anlagen wie Solar, Wind und Wasser als als aus mit Fossilbrennstoffen betriebenen Kraftwerken. Den Löwenanteil zu diesem Umschwung trägt wieder einmal China bei, das vor allem auf den tibetischen Hochebenen, die nur spärlich bevölkert sind, zum einen wegen ihrer Höhenlage, zudem einen verbesserten Wirkungsgrad aufweisen, zum anderen riesige Solaranlagen gebaut hat. Offenbar ist vorgesehen, dort auch gewaltige Rechenzentren einzurichten, da diese ebenfalls wegen der Höhenlage weniger Energie benötigen, um die Anlagen herunterzukühlen. Ergänzt werden diese Einrichtungen von Windkraftwerken, sehr zum Ärger von großen Denkerinnen wie der Lastwagenhube oder eurer Sancha Pancha Alice Weidel. Wie auch immer, die staatlich verordneten Maßnahmen im großen Stil zeigen Wirkung, wie man immer wieder mit leichter Berauschung feststellt, wenn man demgegenüber die Entwicklung in Europa anschaut, von den Erdölfressern in den Vereinigten Staaten ganz zu schweigen. An der Buchmesse in Frankreich sind die Philippinen in diesem Jahr das Gastland. In diesem Zusammenhang kommt mir das Buch Wilhelm Tell in Manila in den Sinn, das die Übersetzerin Anne Tug über den philippinischen Nationalhelden José Rizal geschrieben hat, der Schillers Theater als Vorbild für die Befreiungsbewegung auf den Philippinen nahm und es auch auf Tagalog übersetzte. Die spanischen Kolonialbehörden ließen ihn im Jahr 1896 wegen der Rebellion hinrichten, obwohl er sich immer für Gewaltfreiheit eingesetzt hatte. Rizal hat einen schönen Teil seines Lebens in Spanien und in Deutschland verbracht und in Paris Augenheilkunde studiert. Daneben unternahm er ausgedehnte Reisen in Europa, aber auch durch Japan und die Vereinigten Staaten. Neben vielen anderen steht in Manila auch ein Denkmal aus Granit aus dem Schweizer Kanton Uri, das anfangs des 20. Jahrhunderts errichtet wurde, nach der Machtübernahme auf den Philippinen durch die Vereinigten Staaten im Jahr 1898 und nach der Niederschlagung einer philippinischen Revolution durch eben diese Vereinigten Staaten, wobei 250.000 bis 1 Million Zivilistinnen den Tod fanden, hauptsächlich durch Krankheiten und Hunger. Tausende starben auch in den Konzentrationslagern der US-Amerikaner. Von 1902 an herrschte eine US-amerikanisch bestimmte Zivilregierung über das Land. Dies und anderes mehr gastiert also gerade in Frankreich, Frankfurt am Main. Guten Tag.
Auf in kalten Schweiß, meine Augen werden weiß. Johlen spring ich in mein Grab, was für ein anstrengender Tag. Ich befinde mich in Trance. Es war doch alles gut, darf ich zurück in deinen Bauch. Ich muss mich verstecken, bitte nicht mehr wecken. Guck mein Angstschiss in der Ecke, dreh die Heizung auf und schweig. Nein, ich will heut nicht ans Mic. Stell das Essen auf den Tisch, nein, Trauerklöße mag ich nicht. Steck mir den Daumen in den Schlund, dann werd ich wieder gesund. Ich war doch immer brav.
Hier wurde neben mir schon fleißig mitgewippt und mitgetanzt. Das war Trauklos von Fritzi Ernst. Du meintest eben, du hast ihn mal live gesehen
hier in Erfurt. Ja, wir waren als Radiogruppe mal in der Engelsburg und Fritzi Ernst war ja Teil von Schnippo Schranke, dann hat sie Solo gemacht, hat eine tolle Band und das war so ein überraschender Abend. Und auch, wir gehen mal hin, als Radiogruppe haben wir vorher was gegessen und dann war das ein richtig schönes, intimes Konzert, also in den Mauern der Engelsburg. Fritzi Ernst, tolle Frau, tolle Band, ganz wunderbar. Und manchmal lohnt es sich ja, sich was anzugucken, was man noch gar nicht so kennt, einfach mal vielleicht in der Gruppe irgendwo hinzugehen. Das ist auch nicht so schlimm, wenn es nicht so toll ist.
Ja,
und das war allerdings toll, ne? Fritzi Ernst, toll.
Und wir bleiben komplett beim Thema Musik. Wir haben nämlich in so einer Woche ungefähr den Abschluss des Louis Armstrong-Jahres hier in Erfurt. Und da hat sich unser Kollege Ulrich aus der Jazz-Redaktion mit Christoph Forlini aus dem Kultur im Norden Erfurt e.V. ein Interview geführt über die zwei Veranstaltungen, die man da besuchen kann.
Im Jazzclub oder in diesem?
Nee. Das ist einmal im Ilvers in Erfurt, in Magdeburger Allee. Ja. Und in der Johannes-Langhaus.
Ach, Johannes-Langhaus, ja.
In der Heiligenstraße 9. Das kann man auch alles bei der auf der Seite von Kultur im Norden e.V. Erfurt nachlesen und sich mal anschauen, gefällt's mir, sag mir das erstmal zu. Unser Kollege Ulrich hat da ein Interview zugeführt und ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, weil warum hätte er dann das Interview führen müssen, sondern müsste ich ja jetzt nicht erzählen. Und da gebe ich mal das Wort an Kollege Ulrich, der mit Christopher Forlini ein Interview geführt hat.
Ich begrüße seit längerer Zeit bei Radio Frei mal wieder Christopher Forlini vom Erfurt Jazz Project. Herzlich willkommen, Christopher.
Ja, danke für die Einladung, Ulrich.
Und meistens ist es ja so, wenn du zu Besuch hier im Radio bist, dann reden wir über Konzerte, die du mit dem Erfurter Jazz Project veranstaltest. So ist es auch dieses Mal. Wir möchten heute über zwei Konzerte sprechen, die am 23. Oktober und am 24. Oktober stattfinden. Christopher, um was geht's da bei den Konzerten? Vielleicht zuerst am 23. Oktober. Dieses Konzert findet im Ilvers statt und zwar von 20 bis 22 Uhr. Wen kriegen wir da zu hören?
Okay, Lawrence Clark aus New York City kommt erstmal für beide Konzerte. Und für das Konzert am 23. wird er mit Sammy Lucas spielen. Das wird ein musikalischer Dialog oder ein intimes musikalisches Gespräch zwischen zwei herausragenden Musikern. Die werden dann Eigenkompositionen spielen. Und Sammy natürlich spielt Klavier und Lawrence Tenorsaxophon.
Ich finde das super, diese Kombination. Sammy ist ein super guter Pianist und Lawrence spielt wirklich exzellent Tenorsaxophon. Also ich denke mal, wenn die beiden ohne Rhythmusgruppe zusammen sind, dann können die sich wirklich wunderschön aufeinander einlassen und einen schönen musikalischen Dialog führen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Lawrence ist denn ein hervorragender Saxophonist und hat mit allen Größen gespielt und in New York City und ist ein sehr gefragter Saxophonist. Das heißt, wir freuen uns, dass er jetzt nach Erfurt kommt.
Und tags darauf, am Freitag, den 24. Oktober, beginnt dann das Konzert um 19.30 Uhr und stattfinden tut's im Johannes-Langhaus.
Genau. Genau.
Und was ist da das Ding?
Genau, das ist das vierte und letzte Konzert von unserem Louis Armstrong Jahr 2025. Die drei Konzerte, die schon stattgefunden haben, waren einmal im April, einmal im Mai und einmal im Juni. Und das letzte Konzert ist jetzt am 24. Oktober. Lawrence Clark wird mit Sammy, mit Wieland Götze am Schlagzeug und mit Henning Sieverts am Bass spielen. Und worum geht es in dem Konzert? Die Konzerte sind immer so, haben eine bestimmte thematische Ausrichtung. Und die thematische Ausrichtung vom 24. Oktober ist das Jahr 1965. Die erste Hälfte des Konzerts setzt sich mit der Frage auseinander, warum war Louis Armstrong so revolutionär für die Jazz und für die Musikgeschichte? Was hat Louis Armstrong wirklich eingeführt, was ganz neu war, was es vorher noch nicht gegeben hat oder noch nicht in dieser Form gegeben hat? Und 65 ist Louis Armstrong eher gegen Ende seiner Karriere, ist 71 gestorben.
Ja.
Und natürlich war seine Stelle als Jazzfigur, seine seine Stellung war absolut unantastbar.
Seit den 20er Jahren.
Genau, schon. Genau. Ja. Aber 65 sind sehr viele Sachen passiert, so sehr viele Jazzentwicklungen passiert. Nicht nur 65, sondern auch in den Jahren natürlich davor. Die Musik hat nicht aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Und die Jazzmusik hat natürlich entscheidende Impulse von Louis Armstrong bekommen. Aber 65 sind Entwicklungen stattgefunden, die über Louis Armstrong hinausgegangen sind. Und das wollen wir mit dem Konzert thematisieren. Das heißt, die erste Hälfte beschäftigt sich mit der Frage, was war wirklich revolutionär an Armstrongs Leistung? Warum war er wirklich eine richtig legendäre Figur in der, nicht nur in der Jazzgeschichte, sondern auch in der Geschichte der populären Musik des 20. Jahrhunderts? Und im zweiten Teil wollen wir genau die Entwicklungen thematisieren, die von ihm ausgegangen sind, aber die über ihn hinausgegangen sind.
Logischerweise, genau. Ja. Also das heißt, es ist ein zweiteiliges Konzert und es wird auf die Historie von Louis Armstrong, seine Verdienste hingewiesen und gleichzeitig die Entwicklungen aufgezeigt, die über ihn hinausgegangen sind, logischerweise.
Ja. Genau.
Alles klar. Und beide Konzerte werden von Kultur im Norden von Erfurt e.V. veranstaltet, zusammen mit dem Erfurt Jazz Project.
Genau. Kuno ist ein Verein, der sich für den Erfurter Norden stark macht. Das heißt, Kuno hat das Magdeburger Alleefest organisiert. Kuno organisiert auch andere Veranstaltungen im Erfurter Norden. Und deswegen ist es immer schön, wenn man Konzerte, vor allem so Jazzkonzerte oder Klassik oder Chorkonzerte, dass man, wenn man die Konzerte nicht immer nur im Erfurter Stadtzentrum organisiert, sondern an anderen Orten.
Und es ist ja so, das Erfurt Jazz Project hat ja auch keine eigenen Räume. Das heißt, du musst ja immer Menschen, Gruppen suchen, um andere Locations zu aktivieren dann. Das finde ich ist sicherlich viel Arbeit, aber er hat auch einen sehr großen Charme, den das Erfurter Jazz Project ausmacht.
Auf jeden Fall. Ich finde es immer sehr schön, wenn man so andere Räume, wenn man sozusagen versucht, das passende Konzert zum passenden Raum zu finden, ja, oder den passenden Raum zum Konzert zu finden. Vielleicht soll man das dann so anders sagen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
Ja.
Und ich denke, Lawrence und Sammy und die Atmosphäre im Ilvers, das wird wirklich was Besonderes sein.
Ja.
Und ich freue mich darauf. Ich arbeite sehr gerne mit dem Kuno. Kuno hat ja auch das zweite Konzert auch mitveranstaltet, das mit den Elbmeter Ramblers, und das Konzert fand damals im Haus Dacke Röten statt. Und ich arbeite immer sehr gerne mit Reich-Steffen Ulrich,
ja,
so ein super Typ, und wir arbeiten sehr gut zusammen.
Nee, alles klar, gut. Ich bedanke mich für diese Infos. Ich wiederhole es nochmal kurz. Am Donnerstag, den 23. Oktober, das Duo-Konzert im Ilvers. Und am Freitag, den 24. Oktober, das Lawrence Clark Quartett im Johannes Lang Haus. Und zum Abschluss hören wir jetzt noch einen kleinen O-Ton von Lawrence Clark, den du mitgebracht hast. Und anschließend daran habe ich noch einen kleinen Take-Out von einem Live-Mitschnitt von einem ganz, ganz großen Jazz-Klassiker. Ich habe da nur das Solo von Lawrence Clark rausgeschnitten on Green Dolphin Street. Und wir beide, Christoph und ich, sagen jetzt Tschüss und viel Spaß beim Hören und viel Spaß beim Konzertbesuch.
Danke. Ich hoffe, wir sehen uns alle bei den Konzerten am 23. und am 24. Oktober. Danke, Ulrich, nochmal.
Alles klar, gut, dann tschüss.
Tschüss.
Hello everyone, Lawrence Clark here. Hope all is well. I just want to let you know that I'll be back in Erfurt October 23rd. And October 24th to do two beautiful concerts with the wonderful Sammy on piano, Wieland on the drums, and Henning on the bass. If you're around, please come out, check out these wonderful concerts, and say hello. Take care. Thank you.
Da bekommt man noch gleich Lust auf Musik und Jazz.
Ja, gut. Und was war das, ein Takeaway, Mitnehmer oder was?
Was man so ein bisschen mitnehmen kann. So ein bisschen hat man eingetütet, nimmt man mit.
Einfach mal das Mikro reingehalten.
Und, ja. Na gut. Aber wer jetzt Lust auf Jazz bekommen hat, der kann am 23.10., also ungefähr in einer Woche, im Ilvers Erfurt in der Magdeburger Allee 136, um 20 Uhr fängt es an, geht bis 22 Uhr oder wer an dem Tag nicht kann, der kann zum Abschluss des Louis Armstrong Jahres hier in Thüringen am Freitag, den 24. Oktober um 19.30 Uhr in das Johannes Langhaus in der Allerheiligenstraße 9 in Erfurt vorbeischauen und sich auch Lawrence Clark in einem Quartett anhören. Und ich meine, ich fand ihn von seiner, was er gemacht hat, was ich jetzt gehört habe, fand ich es echt gut. Ich weiß nicht,
ich gehe dann lieber am Donnerstag zum Augenkonzert, muss ich dir sagen, im VEB Kultur. Es ist nämlich auch in der Magdeburger Allee. Aber dazu später mehr.
Und wir hören School of Zuversicht.
Ja, School of Zuversicht. Und danach werden wir sehen.
Danach bleiben wir beim Thema Schule. Dann haben wir nämlich Claudia Koch von der Landeselternvertretung Thüringen im Interview. Aber erstmal School of Zuversicht mit Hinter dem Hügel.
Ja.
Mein Glück, früher war auch nicht alles anders.